Letztes Wochenende war es mal wieder soweit, das E4 Festival 2025 stand an und wir waren natürlich auch mit dabei. Was dort alles Spannendes zu sehen bzw. zu erleben gab, darüber sprechen wir heute. Also los geht's.
Das E4 Festival dürfte einigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schon ein Begriff sein, aber ja, für alle anderen, die das vielleicht zum ersten Mal hören, das E4 Festival findet seit einigen Jahren ungefähr immer im Oktober am Hockenheimring statt. Und das Besondere dabei ist, dass man als Besucher oder Besucherin die Möglichkeit hat, verschiedene Elektroautos Probe zu fahren. Und das Besondere dabei eben, dass man das nicht nur im normalen Straßenverkehr tut, sondern auf dem Hockenheimring. Und die Bandbreite der Fahrzeuge, die ist wirklich groß. Also von verschiedenen Mopeds geht's hoch über alle möglichen Elektroautos, Kleinwagen, SUVs, alles, was es so gibt. Manchmal hat man sogar die Möglichkeit, auch mit einem Bus oder einem LKW mitzufahren zumindest. Aber das ist nicht das Einzige, was das E4-Testival ausmacht.
Genau, also neben den Testfahrmöglichkeiten gibt es da natürlich auch einige Aussteller. Und damit ihr einen Eindruck bekommt, was für eine Bandbreite es da vor Ort gibt, haben wir einfach mal mit ein paar Ausstellern und Experten gesprochen und das Ganze natürlich für den Podcast auch aufgenommen. Ihr hört jetzt also Interviews mit Kollegen von Revive, von Mahle, von Charging Time, vom Green Aviation Hub und von der Mobility Akademie.
Ja, dann viel Spaß beim Zuhören.
Ich sitze gerade in einem VW Bulli T1, allerdings in einem ganz speziellen. Und zwar, der hat einen Elektroantrieb und noch einige andere Modifikationen. Und ja, verantwortlich für diesen sehr spannenden Umbau ist Max Carstensen, der Chef von der Firma Revive Automotive. Der sitzt jetzt hier neben mir in dem Bulli. Und ja, Max, ihr habt diesen Bulli hier umgebaut. Wie kam es dazu? Was macht ihr eigentlich alles so?
Hauptsächlich bauen wir alte 911 auf Elektro um. Das ist meine Passion. Das haben wir 2019 angefangen und auch schon zahlreiche Fahrzeuge auf der Straße. Und der Bulli kam ein bisschen zufällig dazu, weil ein anderer Betrieb in Deutschland sich darauf spezialisiert hatte, aber die Geschäftsaktivitäten eingestellt hat. Und dann haben bei uns mehrere Kunden angerufen, die schon angefangen hatten, ihre Fahrzeuge vorzubereiten für diesen Umbau und haben gefragt, ob wir da einspringen können und das zu Ende machen können. Und so kam das eigentlich und ein Auto von diesen ersten drei ist dann bei uns geblieben. Zunächst einmal, also er steht zum Verkauf, aber wir haben ihn so nach unseren Vorstellungen gebaut, auf eigene Rechnung, um ihn auf Messen zunächst mal zu benutzen. Und in dem sitzen wir jetzt. Und wir sitzen hier in einem 1967er Fensterbus. Der hat seine limongelbe Lackierung und ich glaube Space Silver oder so heißt der obere Lack, zwei Farben Lackierung. Vom VW ID. Buzz sind das Farben. Und während wir hier sitzen, stehen wir auf neun Achsen, vorne, hinten, mit Scheibenbremse, Zahnstangenlenkung, Bremskraftverstärker. Das ist einmalig und ich glaube, du hast es bei unserer Hockenheimring-Runde gerade auch spüren dürfen. Überraschenderweise, was so ein Auto doch noch liefern kann jetzt mit diesem Umbau, ne?
Ja, absolut, genau. Wir sind nämlich gerade eine Runde hier gefahren und der Max hat mal gezeigt, was auch in der Technik, in der neuen E-Technik drinsteckt. Und ich glaube, das wird man dem Bus, wenn ihr von außen sieht, nicht ansehen, was eigentlich möglich ist und mit welchen Geschwindigkeiten man hier unterwegs sein kann. Ja, du hast gemeint, ihr baut vor allem 911er um. Wo kann ich das dann durchführen? Wo finde ich euch? Wie kommt man da zu euch?
Also wir sind in Norddeutschland, etwas nördlicher von Hamburg. Und ihr findet uns unter www.revive-automotive.com. Und in der Presse gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Bericht, Automotorsport etc., bei euch hoffentlich auch bald. Und ihr findet uns, wenn ihr danach sucht.
Hast du vielleicht noch so ein paar Daten jetzt von dem Bulli oder auch von dem 911er, was dann die Leistung betrifft? Auch wie kann ich den aufladen? Welcher Akku ist dann da drin?
Alle Autos bei uns teilen sich die Grundstruktur Software als auch die Grundstruktur elektrisches System. CCS-Laden ist bei uns Standard. Es gibt einen 22 kW Onboard-Charger, optional. Meistens haben wir 7 kW Single-Phase, weil das für die Kunden okay ist, wenn sie zu Hause nachts das Auto aufladen. Der T1-Umbau ist etwas aufwendiger als der vom 911er, weil der 911er bringt sehr viele gute Eigenschaften schon mit zum Umbautermin. Er steht auf einem guten Fahrwerk, auf breiten Reifen, hat eine gute Bremsanlage. Da können wir ohne weitere tief eingreifende Modifikationen den Umbau machen. Auch Karosseriemodifikationen sind nicht notwendig. Aber hier beim T1 müssen wir erstmal Fahrwerkertüchtigung, Chassis muss etwas geändert werden, verstärkt werden, weil er doch schon eine ganze Ecke schwerer wird. Dieser hier liegt jetzt bei 1380 Kilo. Das sind fast 200 mehr, als er original hatte. Beim 911er sieht das ein bisschen anders aus, weil der ursprüngliche Motor und 70 Liter Kraftstoff und Getriebe relativ schwer ist. Wenn du das ausbaust, ergibt sich ein großes Gewichtsdelta zwischen ausgebauter Technik und dem, was du einbaust, so dass du viele Akkus reinbringen kannst, ohne groß irgendwas zur Ertüchtigung des Fahrwerks einbringen musst.
Die Standardfrage ist immer so, wie weit kommt man mit dem?
Also Bulli habe ich 250 Kilometer auf dem Weg hier runter geschafft. Ich bin auf Achse gefahren, war ein Abenteuer aufgrund der Windgeräusche. Insbesondere, wir sind, ich glaube, 7 Stunden plus Laden gefahren. 250 schafft der Bulli, der 911 schafft 300. Und das sind realistische Werte, auch wenn man mal ein bisschen Spaß hat und auf dem Beschleunigungsstreifen durchzieht oder aus dem Ort rausfährt und beschleunigt. Das schafft man. Nach WLTP könnte ich hier was anderes sagen, aber in der Regel bleibe ich dabei und nenne den ehrlichen Wert, damit auch jeder nachher nicht enttäuscht ist.
Und kannst du auch was zu den Umbaukosten sagen?
Ja, die sind hier nicht ganz günstig. Wir sprechen über ein 400-Volt-System, Schnellladen. Es gibt Optionen für Klimaanlage, Servolenkung, aber ich nenne mal die Preise für die Grundkonfiguration. Wenn du einen 911er besitzt, 911G, 911F, möchtest den elektrifizieren, dann liegst du bei 70 netto, inklusive TÜV, Einbau, Inbetriebnahme, völliges Sorglospaket und ein paar kleine Sachen machen wir standardmäßig neu. Zum Beispiel Dämpfer hinten und Radlager machen wir inzwischen immer neu, weil man hat das früher nie gehört und wir haben fast jeden 911er mit Radlagerschaden gehabt. Und solange der Verbrenner noch schnurrt, hört man das nicht. Der Bulli ist etwas teurer, da sprechen wir über 80.000 netto, weil wir hier auch die Komponente Karosseriemodifikation haben, Achsen vorne, hinten, alles aus CNC, Aluminium gefräst, neue Bremsanlage. Das ist relativ aufwendig, das Angebot richtet sich vor allem auch an Gewerbetreibende, die das als Messefahrzeug, Eventfahrzeug nutzen, weil es eben so simpel ist zu fahren und wir haben auch die Stromversorgung an Bord, dass man Messestand, Beleuchtung, Soundsystem, alles anschließen kann, Kaffeemaschine und eben so gut ausgestattet ist für ein Event.
Ja, das ist auf jeden Fall ein absoluter Hingucker. Ich glaube, das ist einer der meist fotografierten Fahrzeuge hier und das sieht natürlich einfach auch spektakulär aus, wenn ja so ein alter Bus, auf den ersten Blick kann man es nicht unterscheiden von einem Original, dann plötzlich hier mit hoher Geschwindigkeit über den Hockenheimring fährt und das auch noch leise tut. Und ich glaube, das kriegen viele gar nicht so zusammen plötzlich, was da möglich ist.
Ja, ich glaube, es sieht vor allem eigentlich lächerlich aus von außen. Wir haben ja vorhin sogar jemanden überholt. Ne? Da war das Staunen dann nicht schlecht. Ne? Wenn dann das fast 60 Jahre alte Fahrzeug da an einem BYD vorbeifährt. Ne?
Genau, also deswegen, es ist auf jeden Fall eine spannende Option. Und ja, dann vielen Dank für die Auskünfte und dann wünschen wir euch hier noch viel Erfolg beim E4 Festival.
Vielen Dank.
Ja, ich bin jetzt hier bei Mahle. Die bieten auf dem E4 Festival an, dass man die Restkapazität seines Akkus vom E-Auto hier diagnostizieren lässt. Mit wem spreche ich denn jetzt gerade?
Du sprichst mit Michael Moser. Ich bin in der Entwicklung mitunter zuständig für diese Geräte.
Diese Geräte heißt Testgeräte für Akkus. Für welchen Einsatzzweck?
Wir bieten verschiedene Testgeräte an. Wir sind formal im Aftermarket Service Solutions. Wir bieten Werkstattausrüstung und haben ein neues Produktportfolio, das sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt. Das sind jetzt Geräte zum SOH-Test. Das sind Geräte, um noch tiefer in die Batterie reinzuschauen. Und da sind auch schon erste Geräte, um einen Service zu machen, zum Beispiel den Kühlmitteltausch. Was wir hier sehen, ist das eHealth Charge. Damit bestimmen wir den SOH, basierend auf der Kapazität der Batterie.
Das heißt, damit können Werkstätten dann feststellen, wenn sie ein Auto da haben, wie gut ist die Batterie noch?
Genau, das ist der Hintergrund dieses Systems. Ziel ist natürlich zum Großteil auch Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, ich kaufe ein Auto, verkaufe ein Auto, möchte wissen, wie gut meine Batterie ist. Und dementsprechend kann ich mit diesem Gerät das Ganze prüfen.
Das ist natürlich wichtig für die Vertrauensbildung, sage ich mal. Wenn man sich ein gebrauchtes E-Auto kauft, dann ist ja der größte Faktor eigentlich, ja, wie fit ist die Batterie noch? Weil die auszutauschen wäre ja ein großer Kostenfaktor. Da gibt es ja auch andere Tests. Was ist jetzt euer Ansatz? Was unterscheidet euch vielleicht von anderen?
Ja, unser Ansatz ist zum einen, wir machen den Test stationär. Das heißt, das Auto muss nicht bewegt werden. Wir laden das Auto und während des Ladevorgangs nehmen wir Daten auf. Das Ganze dauert eine gute Viertelstunde, das heißt relativ zeitnah. Die Arbeit für den Worker beträgt nur 1 bis 2 Minuten. Das heißt, der Worker muss Daten eingeben, drückt auf Start in der App und dann läuft das Ganze. Und in der Zwischenzeit, solange der Test läuft, kann er noch andere Aufgaben am Fahrzeug erledigen.
Das heißt, es ist wirklich optimiert für Arbeitsabläufe in Werkstätten, um halt einen möglichst geringen Arbeitsaufwand zu haben.
Genau. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Wir laden das Auto mit dem vorgegebenen Ladeprofil. Wir locken Daten mit über die Charger-Kommunikation, über die OBD-2-Schnittstelle. Die ganzen Daten werden in der Cloud, werden dort bewertet. Und am Ende wird dem Worker ein Bericht per E-Mail zugesendet, in dem eben der Gesundheitszustand der Batterie ausgegeben wird. Gesundheitszustand, sagen wir, gemessene Restkapazität im Vergleich zur Werkkapazität. Da gibt es dann einen entsprechenden prozentualen Wert, da das Thema SOH an sich nicht definiert ist. Wir geben dann auch noch weitere Tests raus, also wir testen auch die Performance der Batterie und im Bericht sieht man dann natürlich auch, welches Fahrzeug wurde vermessen, welche Werkstatt hat es vermessen und das Ganze wird dann dem Besitzer ausgehändigt.
Okay, danke dir für den Überblick, für die Einblicke.
Ja, wir sind jetzt hier an dem Stand von Charging Time in der Startup Area beim E4 Festival. Und neben mir steht Jonas Sulzer. Ich glaube, am besten ist, wenn du dich kurz selber mal vorstellst und erzählst, was ihr so macht, was du so machst bei Charging Time.
Ja, sehr gerne. Ich bin der Jonas Sulzer. Ich bin einer der Gründer von Charging Time. Und wir haben eine App und eine Ladelösung entwickelt, von der wir überzeugt sind, dass sie das sind, was der Elektromobilitätsmarkt und was alle, die elektrisch fahren, aktuell brauchen. Die App ist grundsätzlich in 2 Modi unterteilt, einmal den Umkreismodus und einmal den Routenmodus. Und im Routenmodus sind wir wie ein Co-Pilot und fahren während der Fahrt immer mit und zeigen alle Schnellladeparks direkt entlang der Route und haben so die besten Filter, die es eigentlich so gibt. Also bei uns kann man sogar so genau filtern, dass man sagt, okay, ich will nur Schnellladestationen entlang meiner Route, wo es ein McDonald's gibt beispielsweise. Oder wo es gerade keinen McDonald's gibt, haben wir auch schon häufig als Anfrage bekommen. Ich möchte gern da rausfahren, weil die Kinder zum Beispiel nicht zu McDonald's gehen sollen, dass ich eben nicht zu McDonald's mit beispielsweise. Kann aber auch ganz viele andere Sachen filtern, Überdachung, anhängerfreundlich und so weiter, Beleuchtung. Genau, das ist der Routenmodus und der Umkreismodus. Da setzen wir den Mehrwert auf volle Preistransparenz. Man sieht bei uns die Ladepreise, die wir geben können mit Charging Time Pay. Und dort ist das Besondere, man sieht unsere Einkaufspreise und unsere Marge. Das bedeutet, man schafft Vertrauen, was wirklich der ChargePoint Operator bekommt. Und wir zeigen aber auch Ad-Hoc-Preise an. Sprich, bei Aldi beispielsweise gibt es einen sehr guten Ad-Hoc-Preis, 29 Cent AC. Das zeigen wir auch an. Das können wir mit Charging Time Pay nicht toppen. Da zeigen wir dann den Ad-Hoc-Preis an. Und beispielsweise, wenn du ein Abo hast bei einem der größeren CPOs, zum Beispiel Ionity, und du hast einen Ionity Pass, dann zeigen wir dir auch dort deinen günstigsten Preis mit deinem Ionity Pass an, sodass du sowohl im Umkreismodus als auch im Routenmodus immer den für dich günstigsten Preis findest und damit dann einen richtigen Mehrwert hast.
Also im Prinzip habt ihr eine App entwickelt, mit der man einerseits einen Routenplaner hat oder mit dem ich halt sehen kann unterwegs, ja, wo kann ich denn laden? Und wenn ich dann, du hast gerade, McDonald's fand ich ein gutes Beispiel, weil man hat irgendwann noch keine Lust mehr zu McDonald's zu fahren,
ja, genau.
Wenn man schon genug Burger da gegessen hat,
ja, genau.
Und dann vielleicht lieber nach einem anderen Restaurant oder so sucht.
Genau.
Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, Preisvergleich durchzuführen oder dann auch über euch quasi zu laden.
Richtig, ganz genau, gut zusammengefasst.
Mhm. Und ihr seid jetzt in der Startup-Area dabei. Seit wann gibt's euch eigentlich und wo geht die Reise jetzt hin? Was sind so eure nächsten Schritte?
Also wir haben angefangen, Felix hat damals angefangen, mein Co-Founder hat es nebenbei gemacht. Felix und ich waren vorher bei Mercedes-Benz in der Entwicklung für elektrische Antriebe. Und dann hatten wir Ende 2021 war die erste Version im App Store. Ich habe dann bin dann 2022 dazugekommen und jetzt sind wir beide Vollzeit seit April 2024 und sind eben seitdem nicht mehr bei Mercedes, sondern Vollzeit eben für Charging Time da. Und wo soll es hingehen? Wir möchten mit unserer radikalen Kundenorientierung und radikaler Preistransparenz dafür sorgen, dass die Preise in Summe erstmal transparent sind, dass die Menschen wirklich eine fundierte Entscheidung treffen können. Denn eine Preisbildung funktioniert nach Angebot und Nachfrage. Und aktuell kann man aber nur sehr schwer wirklich die guten Angebote finden. Es gibt viele Durchschnittspreisanbieter und so weiter. Das ist alles nicht gut für den Markt, weil man eben die Preise nicht sieht. Die guten Anbieter werden nicht belohnt. Und das ist wichtig, dass das passiert. Und gleichzeitig möchten wir aber für die Menschen, die noch ein bisschen skeptisch sind mit dem Routenplaner beziehungsweise mit der Übersicht, mit dem Übersicht geben auf der Langstrecke, einfach mal zeigen, hey, guck mal, wenn du von Stuttgart nach Berlin fahren möchtest, hast du im Schnitt alle 15 Kilometer einen Schnellladepark mit wirklich mindestens 4x300 Kilowatt. Also alles easy, kannst du locker fahren.
Also gerade eigentlich für Einsteiger ein super, eine super App, um einfach mal zu sehen, ja, man kann eigentlich überall elektrisch hinfahren. Das scheitert nicht an der Infrastruktur. Man sieht sie am Anfang vielleicht gar nicht, wenn man den Blick dafür nicht hat, aber wenn man dann so einen Helfer wie eure App hat, dann sieht man, ah ja, das gibt's überall. Genau. Und gleichzeitig adressiert ihr eben das Thema Ladepreise, was uns ja auch immer wieder im Magazin beschäftigt, jetzt wieder sehr unübersichtlich in letzter Zeit geworden ist, und gebt da sozusagen ein Tool mit an die Hand, um ja einen Preisvergleich mal zu haben, weil das ist ja wirklich teilweise selbst für Leute, die sich viel mit beschäftigen, gar nicht mehr so leicht zu überblicken, was kostet denn jetzt eigentlich die Kilowattstunde. Und keine so leicht zu beantwortende Frage.
Ja, da haben wir viel gelernt in den letzten Monaten und möchten da auch viel Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, das möchten und brauchen sowohl die Menschen, die Elektroauto fahren, als auch die Branche selber. Denn dort ist auch nicht allen Teilnehmern, vielen ist es klar, was passiert, aber nicht allen Teilnehmern ist klar, was passiert. Und da möchten wir einfach Aufklärungsarbeit schaffen und somit einen Mehrwert für alle schaffen. Mhm.
Wunderbar. Ja, Jonas, dann vielen, vielen Dank für die Auskünfte und dann wünsche ich euch noch ein erfolgreiches Festival.
Dankeschön, vielen Dank.
Jo, also eine Sache, die mir hier sofort ins Auge gestochen ist auf dem Testival, ist natürlich ein elektrisches Flugzeug. Und dazu habe ich mir jetzt hier einen Experten gekrallt. Sag mal kurz, wer du bist.
Ja, ich bin Markus Weber und bin vom Green Aviation Hub in Mannheim.
Und was macht ihr beim Green Aviation Hub?
Wir sind tatsächlich entstammen einer Flugschule und einem Flugverein, der sich irgendwann mal gesagt hat, er möchte klimafreundlicher werden und hat dort dann relativ viel umgestellt und auch die Schulung auf andere Beine gestellt. Und wir machen die Grundschulung mit dem Elektroflugzeug, das wir hier ausstellen. Ist von Pipistrel, einem slowenischen Hersteller, heißt Velis Elektro und es gibt's auch schon eine ganze Weile, ist EASA, also von der Europäischen Luftsicherheitsbehörde, auch in seinem Typ zertifiziert. Man darf also dann den ganz normalen Pilotenschein drauf machen. Und das praktizieren wir in Mannheim sehr erfolgreich schon seit mehreren Jahren. Und wir freuen uns immer über die Einladung hier, auch wenn wir der bunte Hund sind mit unseren Tragflächen bei den ganzen normal als bodengetriebenen Fahrzeugen, die hier sind.
Ja, genau. Ihr habt den größten Trailer hier wahrscheinlich heute mit angekarrt. Und ich habe auch noch Ladeinfrastruktur gesehen, so ein spezielles Ladegerät.
Genau, das Ladegerät ist tatsächlich noch entstammt, noch der Entwicklungszeit der Velis Elektro. Das war wirklich Pionierarbeit, da gab es Elektroflugzeuge noch gar nicht. Und dann hat man ein Ladegerät dazu gebaut, denn das größte Manko, das wir in der Elektrofliegerei haben, man kann ein bisschen zurückspulen bei der Automobilwende mit dem Elektroauto. Vor 10, 15 Jahren gab es dasselbe Problem. Man konnte zwar zu Hause laden, aber man konnte nirgends anders laden, weil es keine Ladeinfrastruktur gab. Und dasselbe Problem haben wir jetzt halt in der Luftfahrt auch. Es gibt ganz viele Tankstellen an Flugplätzen mit dem klassischen Benzin für Flugzeuge, aber es gibt eben kaum irgendeinen Stecker, wo man mit dem Elektroflieger hin kann. Und deswegen engagieren wir uns insbesondere auch dort in Deutschland dafür, dass Flugplätze anfangen, Ladeinfrastruktur so aufzubauen, dass auch Flugzeuge drankommen. Denn, und das ist, zeigen auch viele Diskussionen hier im Testival, das ist, Strom ist es ja egal, wo er reinkommt. Ne? Also beim Sprit hatten wir immer Flugbenzin, Autobenzin, eine Differenzierung. Mhm. Strom ist es egal, wir müssen nur drankommen. Wir haben denselben Ladestandard. Auch die Velis Elektro kann man per Adapter mit einem CCS2 Ladestecker, DC schnell laden. Es braucht bloß die Verfügbarkeit am Flugplatz und die ist meistens auf der anderen Seite vom Zaun, auf dem Parkplatz und da kommen wir nicht hin.
Okay. Wir hatten vor einigen Jahren schon mal einen Podcast zum Thema elektrischen Fliegen. Was würdest du sagen, was hat sich in den letzten Jahren schon getan oder wo bewegt sich's gerade am meisten? Wo siehst du am meisten Fortschritt?
Ja, jetzt muss ich leider sagen, ich sehe den meisten Fortschritt außerhalb von Deutschland. Wir haben in Frankreich eine riesen Community. Da fliegen auch schon über 30 Velis Elektro in Flugschulen und Flugvereinen. Wir haben Skandinavien, die wie immer ganz vorne sind in der Elektromobilität, auch beim Fliegen, die dann aber auch regulatorisch anders mit umgehen, wo es dann auch von der Regierung einfach Fristen gibt, die sagen, bis, was weiß ich, 20, 35, 40 dürfen inländische Flüge nur noch CO2-frei stattfinden, also nicht neutral, sondern frei. Also da wird ganz viel gepusht. Die Niederländer, die sehr, sehr weit vorne sind und dort auch entsprechende Hubs schon aufbauen, in der Luftfahrt auch. Nur in Deutschland prokrastinieren wir lieber. Und da, das ist ein bisschen mühsam, aber es gibt jetzt so erste kleine Impulse. In Bayern gibt es jetzt ein Förderprogramm, Baden-Württemberg hat ein Förderprogramm für Elektroinfrastruktur an Flugplätzen ins Leben gerufen. Nordrhein-Westfalen ist schon lange dabei, die waren eine der Vorreiter. Also es tut sich langsam was, aber wie auch im Automobilsektor müssen wir Deutschen, glaube ich, immer angeschoben werden. Wir kommen nicht von alleine drauf und das umliegende europäische Land, das läuft uns schon wieder weg. Und ja, ansonsten, wir sind auf einem Weg, es ist nur bei uns alles langsamer.
Ja, dann hoffen wir, dass wir da auch ein bisschen Tempo drauf kriegen. Auf jeden Fall spannendes Thema neben Autos, Motorrädern und so weiter. Dank dir für die Infos, das wird bestimmt cool.
Ja, gerne.
Ich befinde mich jetzt hier in den Schulungsräumen von der Mobility Academy. Neben mir steht der Geschäftsführer Jonathan Wenk. Und ja, hier wird gerade fleißig an Platinen rumgeschraubt, rumgebastelt. Und ja, Jonathan, du kannst wahrscheinlich am besten erzählen, was hier eigentlich gerade passiert, was ihr eigentlich hier auf dem E4-Testival auch gerade macht.
Genau. Während hier der gesamte Rennbetrieb läuft von der E-Competition und auch alle Probe fahren, dürfen wir hier eine Hochvoltschulung machen. Das heißt, es geht hier um Arbeitssicherheit. Fachkräfte werden qualifiziert und ausgebildet, dass sie später an Fahrzeugen und auch Batteriespeichern arbeiten dürfen. Und deswegen haben wir hier im Prinzip auch einen Miniaturbaukasten, in dem wir eine eigene Hochvoltbatterie in kleinen Gruppen zusammenbauen. Und jeder darf wirklich mal handwerklich lernen, was das heißt, einen Hochvoltspeicher ja zu kreieren, zu bauen und dann eben da auch sicher dran zu arbeiten. Das heißt, aus kleinen Komponenten und Batterien bauen wir im Prinzip plötzlich eine gefährliche elektrische Spannung auf und da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verletzt, dass dann niemand zu Schaden kommt.
Ja, da hast du gerade den Begriff Hochvolt ja in den Raum gestellt. Was heißt denn das eigentlich?
Ja, viele denken so, was soll das für ein Begriff sein? Vielleicht kennen die Leute sich nicht ganz aus, aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil Hochvolt wurde als Begrifflichkeit gegenüber Niederspannung oder Hochspannung quasi als ganz neuer Begriff etabliert, nur für die Fahrzeugtechnik. Und der geht dann ab 60 Volt Batteriespannung los und ist eben für alle Techniker, die irgendwie mit einem rollenden Batteriespeicher zu tun haben.
Also das können eben nicht nur PKW sein, sondern auch zum Beispiel Zweiräder, wenn die Hochvolt-Akkus oder in der Form einsetzen mit über 60 Volt, dann kann das notwendig sein. Ja, was sind denn so eigentlich so die Kollegen, die jetzt hier an der Schulung teilnehmen? Welche Branchen kommen denn die Leute?
Eigentlich ist das mit das Schönste und das Spannendste, was mir auch persönlich immer sehr viel Freude macht, die verschiedenen Menschen zusammenzubringen. Also wir haben wirklich von der Entwicklungsabteilung, von Lead Drive, die letztendlich Inverter entwickeln, bis hin zu Leute, die neue Systeme und Anlagen, Maschinen, teilweise Notstromaggregate entwickeln, bis hin zu Sachverständigen, die verunfallte Fahrzeuge beurteilen müssen und da auch ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge natürlich sehen. Alle kommen quasi zusammen, NIO ist auch mit dabei und so weiter und so fort. Also es macht wirklich Spaß, weil die unterschiedlichen Bereiche sich auch mit ihren Perspektiven auf die Branche und auf die Technologie eben auch bereichern und austauschen und voneinander lernen. Und das macht auch viel dieser Eventschulung aus, die wir hier machen können.
Ja, jetzt hast du schon eine ziemlich große Bandbreite genannt. Also man sieht, wenn man sich mit der Technologie ein bisschen auseinandersetzen will, dann kommt man fast nicht drum herum, auch eine Hochvoltschulung zu machen, wenn man da irgendwie technisch tätig ist. Jetzt kann man das ja wahrscheinlich nicht nur hier beim E4-Festival am Hockenheimring machen, sondern gibt auch noch andere Möglichkeiten, oder?
Zum Glück schon, ja. Also man kann das natürlich, es gibt auch natürlich mehr als einen Anbieter, das muss man klar sagen, aber was eben uns ausmacht, ist, dass dieses gesamte Schulungskonzept eben total ja, aus der Erfahrung heraus der Entwicklung und aus dem tiefen Wissen entstanden ist. Und das merken auch die Teilnehmer, dass sie danach wirklich das Gefühl haben, ich habe es verstanden. Und klar, wir machen das deutschlandweit. Das macht auch sehr viel Freude, da die Leute kennenzulernen aus allen Regionen, aus allen Branchen, die damit zu tun haben. Genau, also von daher von Inhouse zu offener Schulung, wo man einfach dazukommen kann als Einzelner, bieten wir da alles an.
Und wie lange dauert so eine Ausbildung?
Also wenn man wirklich zur Fachkraft qualifiziert werden will, sind es oft 5 Tage. Kommt ein bisschen auf die Vorbildung an und was man später wirklich machen will. Da beraten wir auch, beziehungsweise haben einen Einstiegskurs entwickelt, der wirklich auf alle technischen und ja auch juristischen Anforderungen eingeht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, vor allem auch für Entscheider, Leute, die wissen, ah, ich habe da ein paar Mitarbeiter, die machen sowas. Und ich muss mich da irgendwie eigentlich auskennen, bevor ich gerne eine Entscheidung treffen möchte. Da haben wir auf jeden Fall was vorbereitet und ich denke, dass allein das schon sich lohnt, sich da einmal mit zu beschäftigen, damit man eben nicht außen vor ist und das Gefühl hat, keine Ahnung, hoffentlich machen wir es richtig. Dann weiß man ganz genau, was zu tun ist.
Was sind so die typischen oder die groben Schritte, mit denen ihr die Schulungen durchführt? Ist das besteht ja wahrscheinlich nicht nur aus dem Zusammenschrauben von einer Batterie beispielsweise, ich sage jetzt immer so lapidar, sondern ein bisschen Vorkenntnisse, theoretisches Wissen muss ja wahrscheinlich auch da sein, oder?
Genau, bei uns ist es ein bisschen besonders, weil wir eben das komplett modular aufgebaut haben. Das heißt, man steigt quasi mit den Basis-Allgemeinwissensthemen ein der E-Mobilität und vertieft es immer weiter. Das heißt, von den Personen, die irgendwie einfach nur einen Wagen fahren müssen, als zum Beispiel Dienstwagen, da geht's los. Und dann geht's in Richtung Werkstatt, Hilfsarbeiten, Reifen, Bremsen wechseln und dann geht's in Richtung Fachkraft wirklich, ich übernehme Verantwortung. Und weil das modular aufbaut, ist das Schöne, man kann sich später auch entscheiden, einfach nochmal einen draufzusetzen, weil man es braucht und muss jetzt nicht von Anfang an sich schon festlegen und denkt, oh, hoffentlich ist das irgendwie richtig. Und ich glaube, dass das vielen sehr entgegenkommt, dass man sich so rantasten kann. Und dann ist es auch nicht mehr dieses, ich habe eine Rieseninvestition oder so. Viele haben ja auch Angst, dass sie sich da so erstmal so stark festlegen müssen, auch finanziell. Und das ist eben eigentlich gar nicht der Fall. Man kann sich da wirklich rantasten und man muss da keine Angst vor haben.
Also man kann Schritt für Schritt sein Wissen dann ja weiterentwickeln, je nach Bedarf, wie man es dann nachher auch von den Tätigkeiten her benötigt. Man muss nicht gleich einsteigen als super Hochvolt-Experte für alle Fälle, sondern man lernt eben das, was man auch wirklich in der Praxis nachher benötigt.
Absolut. Und es ist eben am Anfang Theorie. Das heißt, wir bieten das auch als Videokurs, Konzept an. Und das kam jetzt sehr, sehr gut an. Wir haben das relativ neu eingeführt. Und alle Teilnehmer von jung bis alt haben gesagt, Mensch, das fand ich richtig gut, weil das waren so schöne Abschnitte, in denen man wirklich reflektieren konnte, was ich gelernt habe. Ich wurde nochmal gefragt, was ich denn überhaupt gelernt habe. Und das kam wirklich sehr, sehr gut an. Sind wir auch sehr dankbar und froh für dieses offene Feedback da an der Stelle. Und deswegen kann ich auch da nur ermutigen, man kann das auch mal nebenbei machen und muss sich jetzt nicht extrem zeitlich binden und schon irgendwie Tage freiräumen. Und das ist, denke ich, auch in dem Betriebsalltag heutzutage, ja, man muss eben auch Geld verdienen, damit man überlebt. Und die Zeiten sind ja nicht unbedingt einfacher geworden aktuell. Von daher ist das so ein Ding, wo ich auch sagen kann, Mensch, da können wir zum Glück auf die Bedürfnisse drauf eingehen. Und das tut, glaube ich, allen ganz gut.
Und ihr habt heute die Schulung noch bis zum Ende des Tages, dann sind die Kollegen hier ausgebildet.
Zum Glück haben wir gestern schon ein bisschen länger gemacht. Das heißt, wir machen heute nur noch bis Mitte des Tages, damit auch alle wirklich nochmal die Chance haben, sich bei einem Porsche Taycan zum Probefahren anzumelden oder einen Lucid oder einen Tesla Plaid oder was auch immer. Alles ist dabei und die freuen sich auch schon, dass sie sich nochmal in die Reihe stellen können und nochmal ein bisschen Adrenalin durch die Adern fließen darf.
Ja, sehr schön. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine sehr erfolgreiche Schulung, guten Abschluss und ja, dann wahrscheinlich auch bis zum nächsten E4-Testival.
Ja, freuen wir uns auch schon drauf. Vielen Dank.
Danke dir.